Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.
Hi zu einer neuen Ausgabe von Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Ich bin Matthias Pascottini und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die mir von ihren Fachthemen erzählen. Heute geht's um Sprache und Sprechen und was man tun kann, wenn in diesem Bereich etwas nicht ganz rund läuft. Das ist das Themenfeld der Logopädie und in diesem Themenfeld zu Hause ist unser heutiger Experte. Herzlich willkommen, Robert Darko.
Vielen Dank.
Wir nehmen uns ein paar Sekunden Zeit und klären jetzt, wer unser Gast genau ist.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Der Wordrap.
Ich bin
fasziniert von Kommunikation und ihren Grundlagen. Deswegen fühlt sich meine Tätigkeit als Studiengangs- und Institutsleiter für Logopädie an der FH Johanneum Graz nicht nach Arbeit an.
Meine bisherige Berufslaufbahn.
Begann in Aachen. Ich habe dort eine Ausbildung zum Logopäden gemacht und dort die grundlegenden Fertigkeiten für die Diagnostik und auch die Behandlung von Kommunikationsbeeinträchtigungen gelernt. In dem anschließenden Studium der Lehr- und Forschungslogopädie an der RWTH Aachen habe ich gelernt, diese Fähigkeiten zu reflektieren. Anschließend bin ich gewechselt an die Charité in Berlin und habe dort promoviert zum Doktor der Theoretischen Medizin mit dem Fachbereich Neurolinguistik. Seit 2018 bin ich dann jetzt hier im wunderschönen Graz gelandet.
Mein Fachgebiet ist
die transkranielle Gleichstromstimulation, also eine Möglichkeit, das Gehirn von außen via Strom in seiner Arbeit zu beeinflussen.
Das fasziniert mich an meiner Arbeit als Forscher.
Die unscheinbare, aber schiere Macht der Kommunikation. Wenn wir das einmal runterbrechen, was gerade passiert, dann lauschen die Hörerinnen und Hörer zwei Säugetieren dabei, wie sie beim Ausatmen Töne produzieren. Das vermute ich mal, machen sie nicht wegen des Klangs, sondern weil wir in der Lage sind, damit Ideen, Konzepte und Gedanken zu formulieren und auch zu erwecken. Das heißt, wir können uns über Trivialitäten wie die nachmittäglichen Soaps unterhalten. Wir können uns aber genauso über die faszinierende Schönheit des Kosmos unterhalten und diskutieren, wo denn die Unendlichkeit endet.
Bevor wir jetzt loslegen und uns rund 40 Minuten miteinander unterhalten, was wäre denn die optimale Vorbereitung für unsere Stimme? Sollten wir irgendwelche Übungen machen?
Das ist der Fachbereich der Stimmhygiene. Man kann Aufwärmübungen und Lockerungsübungen durchführen, genauso wie das beispielsweise im Sport ja gang und gäbe ist. Das heißt, die Stimme ein bisschen vorbereiten auf die spätere Belastung.
Das heißt, lockern im Sinn von unnötige Spannungen abbauen, schauen, ob der Kiefer zu sehr spannt oder sowas.
Genau, der Kehlkopf, wo die Stimme entsteht, der Primärton, ist sehr aufgehängt an sehr vielen Muskeln, vom Nacken aus hoch bis zum Kinn, bis zum und auch wieder zu den Schulterblättern, bis zu den Schultern. Das heißt, da auf eine entsprechende Lockerung achten. Genauso aber kennt man, glaube ich, die Situation, man wacht morgens auf durch einen Telefonanruf und merkt ja selber, man muss sich erstmal warm reden und am anderen Ende der Leitung hört der Hörer oder die Hörerin relativ gut, da habe ich jemanden geweckt. So kann man es natürlich auch übertragen, das heißt ein bisschen warm sprechen, warm summen, warm singen und auch warm artikulieren, diese Korkensprechübung zum Beispiel, Korken in den Mund und versuchen trotzdem gut verständlich zu artikulieren, wäre so eine klassische Lockerungsübung.
Sie sind Logopäde. Das ist ein Beruf, von dem viele wahrscheinlich das zuerst das Bild im Kopf haben, dass Sie sich mit Menschen beschäftigen, die irgendwie sich schwer tun, ein S auszusprechen, ein F, sonstige Laute. Die Logopädie, nehme ich an, beschäftigt sich aber noch mit viel mehr. Können Sie uns da einen groben Überblick geben? Was ist Logopädie?
Sehr gern. Also ich bin schon froh, wenn ich Menschen treffe, die wissen, was Logopädie ist und sei es auch nur eben das Lispeln zu therapieren. Logopädie ist relativ unscheinbar. Das liegt daran, dass wir uns mit Menschen beschäftigen, deren Kommunikation beeinträchtigt ist. Das bedeutet, den wahren Wert der Logopädie erkennt man eben erst mit eingeschränkter Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- und Hörfähigkeit. Dementsprechend ist unsere Lobby natürlich sehr leise bis kaum hörbar. Wir sind sehr gerne für unsere Patientinnen und Patienten da und das sind letztlich Menschen jeglichen Lebensalters. Das heißt, angefangen in den ersten Tagen können Logopädinnen und Logopäden beispielsweise Fütterstörungen bei Säuglingen erkennen und auch behandeln, zeichnen sich dann verantwortlich für den riesengroßen Prozess des Spracherwerbs aus, also wie bilde ich Laute, da haben wir jetzt wieder dieses Beispiel des Lispelns zum Beispiel. Wie komponiere ich aus den Lauten dann Wörter? Wie erlerne ich Wörter? Was heißt überhaupt was? Und wie synthetisiere ich aus diesen Wörtern dann Sätze mit den Regeln der Grammatik? Und das alles auch noch aufzuschreiben, ist ein relativ großer Prozess, für den sich meine Berufsgruppe verantwortlich zeigt. Anschließend kommen dann oder auch begleiten zum Beispiel Redeflussstörungen wie Stottern, fallen ebenfalls in das Themenfeld der Logopädie. Jegliche Form von Sprechstörungen bei Berufssprecherinnen und Sprechern, zum Beispiel Lehrenden, bis hin dann zu altersassoziierten Erkrankungen, Sprachstörungen nach Schlaganfall, nach Sprechstörungen nach Morbus Parkinson, Schluckstörungen, dann im hohen Alter, wenn neurodegenerative Prozesse wie Demenz zum Beispiel greifen. Das heißt, hier begleiten wir unter Umständen Menschen von den ersten bis zu den letzten Tagen ihres Lebens logopädisch.
Mhm. Wie werden dann diese Störungen behandelt? Was kann man tun?
Das ist eine ganz große Frage, die ich weder in 2 noch in 100 Sätzen beantworten könnte. Jede einzelne Störung, jede einzelne Beeinträchtigung bedarf einer spezifischen Behandlung. Und darüber hinaus sind die Patientinnen und Patienten ja auch nicht identisch. Das heißt, ganz wichtig ist auch, die Therapie individuell Patienten und Patientinnen spezifisch abzustimmen. Das reicht von sehr einfachen, spielerisch verpackten Übungen bis hin zu sehr komplexen, harten Drilltrainings über mehrere Monate bis Jahre.
Und was macht eine gute Logopädin oder einen guten Logopäden aus?
Auch hier sind sehr viele verschiedene Faktoren wichtig. Das fängt natürlich an bei einer guten Therapeutinnen- und Therapeutenpersönlichkeit. Das ist das, worauf wir sehr viel Wert legen in der Ausbildung hier. Das heißt, ich brauche jemanden in der Therapie, der eingehen kann, der empathisch ist, der reflektiert ist. Und parallel brauche ich natürlich auch ein sehr gutes methodisches Wissen. Das heißt, ich erwarte von meinen Studierenden, wenn sie dann auch in den Alltag wechseln, dass sie versuchen, möglichst evidenzbasiert zu arbeiten. Das bedeutet, auf Grundlage von existierenden wissenschaftlichen Ergebnissen zu reflektieren, ist das, was ich mit dem Patienten mache, zielführend? Gibt es Einflussparameter, die zu einer Verbesserung führen können, neben dem, was ich tue, dem sogenannten Placebo-Effekt beispielsweise? Und weitergedacht wäre natürlich auch eine gute Therapie daran zu messen, dass sie dafür sorgt, dass die Partizipation, also die Teilhabe am Alltag als Ziel hat. Das ist das, wo wir als Logopädinnen und Logopäden noch weiterdenken müssen. Logopädie ist nicht Üben von Wörtern auf dem Blatt Papier. Das ist gut, wenn es funktioniert. Das ist die Grundlage. Aber das, was unser Ziel sein soll, ist, dass der Mensch, der Therapie braucht, dadurch in seiner Teilhabe am sozialen Leben gestärkt wird.
Das heißt auch, dass Menschen, die diese Störungen haben und die unbehandelt sind, auch eine Wirkung davon ist, dass sie sich aus dem sozialen Leben zurückziehen, aus Scham oder einfach aus schlichtweg der Schwierigkeit, überhaupt zu kommunizieren, oder?
Sprache ist maßgeblich verantwortlich für die soziale Einbettung des Menschen. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem asiatischen Land. Sie haben vorher einen Volkshochschulkurs besucht und können die 20 wichtigsten Wörter dieser asiatischen, uns nicht sich intuitiv erschließenden Sprache sprechen. Dann fällt es schwer, einen geselligen Abend zu haben. Es fällt schwer, einen Beruf zu finden. Und das Gleiche übertragen dann beispielsweise auf Menschen mit Sprachstörungen, sprachlichen Beeinträchtigungen nach Schlaganfall, bedeutet das auch, jedes einzelne Wort neu gelernt ist ein Baustein, der die soziale Teilhabe wieder verbessern kann.
Wir haben gehört, Sie beschäftigen sich mit der Stimme, mit dem Sprechen. Was passiert denn in unseren Körpern, wenn wir sprechen?
Das alles nimmt natürlich seinen Anfang im Gehirn. Das heißt, ich brauche Grundlagen, ein Gedächtnis, alles, was quasi hinter der Stirn in den frontalen Arealen des Gehirns lokalisiert ist. Ich muss mir überlegen, was möchte ich sagen. Ich brauche genauso wie ein Computer Arbeitsspeicherkapazitäten. Dann findet eine Wortauswahl statt. Diese Wörter werden komponiert zu Sätzen. Und dieses Signal wird dann über verschiedene Bereiche des Gehirns an die entsprechenden Muskeln gesandt. Dieser Muskel, in dem die Stimme erzeugt wird, sitzt im Kehlkopf. Das ist kein aktiver muskulärer Prozess, sondern funktioniert über den Atemstrom der Lunge. Und diese Luft, die von der Lunge nach oben dann strömt im Ausatemprozess, bringt die Stimmlippen in Schwingung, da entsteht der Primärton. Und im gesamten Raum vom Kehlkopf bis zu den Lippen, also unter Beteiligung des Gaumensiegels, der Zunge, der Lippen, werden dann Laute geformt, die diesen im Kehlkopf entstehenden Ton dann eben modulieren. Und dadurch entstehen dann die Wörter, die wir so hören.
Wir bewegen uns in dieser Folge im Bereich der Medizin bzw. der Therapie. Das heißt, ein paar Fremdwörter könnten uns schon rausrutschen. Deswegen gibt es jetzt für alle Nicht-Lateiner ohne Doktortitel wie mich eine kompakte Erklärung der wichtigsten Begriffe.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Das Forschungslexikon.
Primärton.
Ist der Ton, der unmittelbar auf Stimmlippenebene entsteht. Der klingt relativ fremd und komisch, weil der Ton anschließend noch beeinflusst wird. Und zwar durch alle Strukturen, die nachgeschaltet sind. Also die Rachenweite, das Gaumensegel, die Zunge oder die Lippen. Und ein Beispiel dafür, wie stark dieser Ton beeinflusst werden kann, sind Stimmenimitatoren, die in der Lage sind, durch die verschiedenen Muskelgruppen dieser angesprochenen Artikulationsstellen den Primärton so zu verändern, dass er dann plötzlich dem Ton eines bekannten Sprechers, einer Sprecherin entspricht.
Synthetisieren.
Zusammensetzen, komponieren.
Neurodegeneration.
Die Geißel der Menschheit, das ist also die Grundlage, warum Demenz auftritt, das heißt die Abnahme von Gehirnzellen.
Intervention.
Eine logopädische Behandlung oder Diagnostik, also ein logopädischer Prozess.
Modulation.
Veränderung.
Ein Thema, mit dem Sie sich besonders intensiv beschäftigen, ist die Therapie von Menschen nach Schlaganfällen. Welche logopädisch relevanten Folgen kann so ein Schlaganfall denn überhaupt haben?
Schlaganfälle können unfassbar viele verschiedene Folgen und Kombinationen dieser Beeinträchtigungen haben. Klassischerweise bedeutet ein Schlaganfall die Verletzung des Gehirns, von außen nicht sichtbar, werden verschiedene Bereiche des Gehirns betroffen. Als simples Beispiel habe ich zum Beispiel Störungen in den Bereichen des Gehirns, die für Sprache relevant sind, kann die Sprache nicht mehr prozessiert, also verarbeitet werden. Jetzt hatte ich eben schon mal darauf hingewiesen, Sprache braucht sehr viele Funktionen im Gehirn. Das heißt, auch wenn der Schlaganfall andere Areale des Gehirns beeinträchtigt, kann es trotzdem sein, dass die Sprache beeinträchtigt ist. Zum Beispiel frontale Areale, habe ich einen Verlust an Problemlösestrategien oder an kognitiver Kontrolle, dann kann das sehr wohl auch auf die Sprache durchschlagen, obwohl der Bereich des Gehirns, der für Sprache verantwortlich ist, noch intakt ist. Und an dieser Stelle wäre es mir ein Anliegen, mit der volkstümlichen Weisheit, es gäbe ein Sprachzentrum, zu brechen. Das ist in der Tat nicht der Fall, sondern wir brauchen relativ viele Bereiche des Gehirns für die korrekte Prozessierung der Sprache.
Mhm. Das heißt, im Hirn funktioniert was nicht. Welche Folgen gibt es dann für jemanden, der einen Schlaganfall hat?
Das sogenannte Kardinalsymptom, also das Symptom, das bei allen oder über dem größten Teil von Menschen mit Sprachstörungen nach Schlaganfall auftritt, ist die sogenannte Wortfindungsstörung. Das heißt, es fallen einfach Wörter nicht ein, obwohl das Konzept klar ist. Das ist so das hat man als gesunder Sprecher auch. Tip-of-the-Tongue-Phänomen, also es liegt mir auf der Zunge, na, wie heißt denn dieser Sänger noch gleich von der Band und man kann beschreiben, wie er aussieht und vielleicht auch, wie lang der Name ist, aber der konkrete Name fällt nicht ein. Diese Wortfindungsstörung findet man eigentlich bei so gut wie allen Patientinnen und Patienten mit Sprachstörungen nach Schlaganfall. Und darauf aufbauend kann die sogenannte Aphasie, also die Sprachstörung nach Schlaganfall, bis hin zur kompletten Stummheit führen. Das heißt, es kann sein, dass kein Wort mehr abgerufen werden kann. Es kann auch eine sehr milde Form sein, wo einfach nur spezifische Wörter fehlen und aber Sätze beispielsweise noch halbwegs gut artikuliert werden können. Auch Schriftsprache kann beeinträchtigt sein. Das heißt, der Tipp mit, na dann schreiben Sie das Wort doch mal auf, funktioniert dann in der Regel auch nicht. Und auch Gebärden, also das heißt, dass die Gebärdensprache, die Verwendung von Gesten mit der Hand, auch das ist keine Möglichkeit, da zu kompensieren, weil die Gebärdensprache an sich auch Sprache ist und damit eben auch in den Bereichen des Gehirns verarbeitet wird, die für Sprache verantwortlich ist. Einfache Gesten wie ein Glas Wasser zum Mund führen, angedeutet, um darauf hinzuweisen, ich habe Durst oder ich habe zu viel oder zu wenig getrunken, kann eine Möglichkeit zur Kompensation sein, aber nicht zwingend, weil auch die motorische Ausführung beeinträchtigt sein kann. Das heißt, wir haben unter Umständen bei Sprachstörungen nach Schlaganfall sehr komplexe Fälle, in denen die Gedanken des Betroffenen, der Betroffenen tatsächlich von dem oder derjenigen nicht mehr geäußert werden können.
Wie kann man solchen Menschen als Logopädin oder Logopäde denn helfen? Welche Therapieansätze gibt es da?
Es gibt verschiedene Therapieansätze. Als maßgeblichen Faktor hat sich hier die Frequenz herausgestellt. Das heißt, egal was ich mache, ich muss es möglichst häufig machen. Das kann man vergleichen mit einem Muskel. Auch das Gehirn will trainiert sein. Von einer halben Stunde Tennis in der Woche werde ich kein Adonis und entsprechend kann ich auch von einer Viertelstunde Sprachtraining in der Woche nicht besser werden. Je nach individueller Beeinträchtigung bedarf es verschiedener Ansätze. Möglich wäre zum Beispiel Kompensationsansätze, das heißt also Ansätze zu wählen, mit denen ich die vorhandenen Sprachstörungen umgehe. Das können zum Beispiel Kommunikationsbücher sein, das heißt der Patient, die Patientin zeigt auf ein Symbol und deutet dadurch an, was sie gerade, was er gerade haben möchte oder denkt. Das ist nicht ganz trivial, wenn man selber mal versucht, seine Gedanken anhand eines vorgegebenen Symbols auszudrücken. Das ist eine hohe Kunst, die Symbole entsprechend zusammenzustellen. Und dann gibt es für jede dieser einzelnen Störungen, sei es die Schriftsprache, also Lesen, Schreiben oder das Wortfindung, spezifische Ansätze, mit denen trainiert werden kann in der ersten Zeit mit der Idee der Wiederherstellung dieser Funktionen. Nach ungefähr einem Jahr, sagt man, sind die Selbstheilungskräfte des Gehirns abgeschlossen. Das heißt, ab hier wird jede Veränderung nur noch durch Therapie bewirkt. Das sind durchaus beeindruckende Ergebnisse, die dann in den nächsten Jahren noch erzielt werden können, aber eben auch hart erkämpft sind. Und da sollte dann stärker im Fokus sein, eben nicht die Verbesserung der einzelnen Funktionen. Das heißt, wie komme ich aufs Wort, wie schreibe ich das Wort, sondern wie verwende ich diese neu erlernten Funktionen aus dem ersten Jahr, um entsprechend teilzuhaben im Leben. Das heißt, das sind sogenannte In-Vivo-Übungen. Das heißt, man könnte zum Beispiel zusammen mit dem Therapeuten, der Therapeutin zum Bäcker gehen und eine Strategie unmittelbar vor Ort ausprobieren, wie bekomme ich denn jetzt das, was ich tatsächlich essen wollen würde.
Sie forschen seit einiger Zeit an der Gleichstromstimulation des Gehirns. Wie funktioniert das?
Die transkranielle Gleichstromstimulation, das klingt erstmal sehr abgefahren.
Absolut.
Sehr innovativ. Tatsächlich hat Scribonius Largus in seinem Buch, das war der Mediziner von Kaiser Augustus, das war der Vorgänger des bekannteren Kaiser Nero, dem er vorgeworfen wird, Rom abgebrannt zu haben, und auch das wird kontrovers diskutiert, hat schon Zitterrochen besprochen und beschrieben in seinem Einsatz zur Vermeidung von Kopfschmerzen. Also die Idee, Strom in irgendeiner Weise am Körper anzuwenden, ist nicht ganz neu. Der transkranielle Gleichstromstimulation, den wir jetzt verwenden, sollte nicht verwechselt werden mit der Elektrokonvulsionstherapie, also der Elektroschocktherapie, die ja bei psychiatrischen Erkrankungen nach wie vor durchaus eingesetzt werden kann, sondern wir verwenden sehr schwache Ströme, ungefähr so stark wie der Strom, den eine Armbanduhr zur Verfügung stellen kann, beziehungsweise die Batterie in dieser Armbanduhr. Und die Technik ist nicht invasiv, das heißt, wir öffnen nicht den Schädel, wir pieken noch nicht mehr in die Haut, sondern wir bringen Schwammelektroden am Kopf an Und die Idee ist, dass der Strom zwischen diesen Schwammelektroden fließt. Ungefähr die Hälfte davon penetriert das Gehirn. Die andere Hälfte der Stromstärke fließt dann über den Schädel, über Haut und so weiter ab. Und wir alle wissen, dass das Gehirn und Nervenzellen über Strom funktioniert. Das heißt, die Nervenzellen geben Informationen durch so kleine Stromimpulse weiter. Und deshalb kann von außen zugeführter Strom diese Nervenzellen in ihrer Arbeit beeinflussen.
Und wie wirkt das dann? Also ja, dann habe ich Strom, aber dann?
Beim Strom, das wissen wir aus dem Physikunterricht noch, braucht man eine Batterie, man braucht zwei Kabel. An diesen Kabeln sind dann Elektroden angebracht und dazwischen ist eine Glühbirne, die im besten Fall leuchtet. Wir tauschen die Glühbirne aus, unser Verbraucher ist der Kopf des Patienten oder der Patientin. Das heißt, ich habe zwei Pole, ein Minuspol und ein Pluspol. Und diese Pole beeinflussen die Nervenzellen unterschiedlich. Unter dem Minuspol, der Kathode, wird es den Nervenzellen erschwert zu arbeiten. Und unter dem Pluspol, der Anode, wird es den Nervenzellen erleichtert. Das kann man daran sehen, dass Nervenzellen in Ruhe immer in gewissen Abständen einmal so einen Stromimpuls lossenden. Das merkt man gar nicht, das gehört dazu, damit sie arbeitsfähig bleiben. Und das verändert sich unter diesen Elektroden, das kann man messen. Das heißt, sie fangen relativ stark an, diese Impulse abzusenden unter der positiven Oberflächenelektrode und zeigen eine nahezu eingestellte Aktivität unter der Kathode, unter dem Negativpol. Und jetzt kann man natürlich überlegen, welche Bereiche des Gehirns möchte ich denn in ihrer Arbeit hemmen oder in ihrer Arbeit anregen? Weitere Ergebnisse von uns haben gezeigt, ganz so, das ist jetzt sehr hemdsärmlich formuliert, ganz so trivial ist die Wirkung auf das Gehirn nicht, aber ich denke, fürs erste Verständnis ist es relativ gut, das so runterzubrechen. Das heißt, bei Patientinnen und Patienten mit Schlaganfall, wo bestimmte Bereiche des Gehirns nicht mehr arbeiten, könnte man überlegen, dort eben durch das Anlegen einer Anode, einer oberflächenpositiven Elektrode des Pluspols bestimmte Bereiche des Gehirns eben wieder zum Arbeiten anzuregen.
Um das kurz zu klären, das Ganze tut nicht weh?
Jein. Also okay. Die Nebenwirkungen und Risiken sind relativ gut dokumentiert. Es gibt nahezu keine wirklich schwerwiegenden Nebenwirkungen. Es kitzelt, brennt, kribbelt und schmerzt unter Umständen. Das sind aber Schmerzen, die sich gut tolerieren lassen. Vielleicht vergleichbar mit einem kleinen Sonnenbrand. Es schädigt der Haut aber nicht, beeinträchtigt auch das Haarwachstum weder positiv noch negativ, zerstört eben nur die Frisur. Und es führt zu keinen Langzeitschäden. Wir sind mit unseren verwendeten Stromflussdichten, so misst man dann eben das Maß an Strom, das wir applizieren, sehr, sehr, sehr weit weg von den Bereichen, in denen dann Hautstörungen oder Beeinträchtigungen des darunterliegenden Nervengewebes auftreten. Trotzdem muss ich an dieser Stelle warnen vor den vielleicht existierenden Ambitionen, das in der Heimwerkstatt nochmal ausprobieren. Man muss schon wissen, was man tut, damit man eben in diesem sicheren Bereich bleibt. Das ist nichts, was man selber zu Hause ausprobieren sollte.
Und wenn es Fachleute machen, funktioniert das? Gibt es da schon positive Ergebnisse?
Es gibt positive Ergebnisse. Das Problem ist hier zum einen das Patientenklientel, das heißt, jedes Gehirn ist anders, jede zugrunde liegende Beeinträchtigung, wenn man jetzt den Nutzen in der Therapie evaluieren möchte, ist anders. Und man kann eben auch stark mit den Parametern spielen, also wo lege ich denn jetzt oberflächenpositive Elektrode oder oberflächennegative Elektrode an, welchen Bereich des Gehirns stimuliere ich, verwende ich vielleicht nur zwei Pluspole und lege den Minuspol auf den Nacken, auch sowas wäre unter Umständen möglich. Deswegen kann man noch nicht ganz klar sagen, ja, es bringt was. Deswegen bin ich auch nach wie vor in die Forschung involviert. Das, was ich mit meiner alten Arbeitsgruppe in Berlin herausgefunden habe, ist, dass ein ganz spezifisches Stimulationsprotokoll wirken kann, und zwar das Sprachlernen von Wörtern bei Menschen mit Sprachstörungen nach Schlaganfall tatsächlich verbessern kann. Und wir haben auch den Übertrag in den Alltag gemessen. Das heißt, sie konnten tatsächlich in alltagsnahen Situationen besser ihre Gedanken ausdrücken. Und dann hat uns natürlich interessiert, warum ist das der Fall? Und dort haben wir einen ganz interessanten Fund dazu gehabt. Wir haben Patientinnen und Patienten mit Sprachstörungen nach Schlaganfall unter Bildgebung, also in der Röhre im Magnetresonanztomographen untersucht und haben gesehen, dass dieser Gleichstrom eben nicht trivial nur einzelne Bereiche des Gehirns unterhalb der Elektrode in seiner Arbeit anregt oder eben hemmt, sondern dass durch den außen zugeführten Strom unter bestimmten Bedingungen alle verbliebenen aufgabenrelevanten, in diesem Fall sprachrelevanten Teile des Gehirns besser miteinander vernetzt sind. Und das erklärt auch, warum unsere Patientinnen und Patienten eben besser in der Lage waren, im Alltag zu sprechen. Das gilt jetzt aber nur für dieses Protokoll, das wir untersucht haben. Die Herausforderung ist da zu schauen, kann man das natürlich in den Alltag übertragen. Deswegen läuft seit September 2019 eine relativ groß angelegte Studie in Deutschland, wo wir unter Beteiligung von mittlerweile 19 Zentren schauen, ob im klinischen Alltag dieses Verfahren tatsächlich auch ähnliche Effekte bringt. Und damit wäre es eben, wie man so schön sagt, generalisierungsfähig. Damit hätten wir also den Übertrag mehr oder weniger nachgewiesen, dass dieses Verfahren in der Lage ist, auch im klinischen Alltag Patientinnen und Patienten in ihrem Erstreben, sich sprachlich und kommunikativ wieder zu verbessern, tauglich ist.
Das heißt, wenn das einmal funktioniert, wenn man einmal in dieser Übungssituation Strom durch das Hirn leitet, dann ist das Hirn auch fähig, dadurch zu lernen und zu wissen, okay, beim nächsten Mal mache ich es wieder so. Oder wie läuft dieser Transfer in den Alltag dann?
Das ist eine sehr gute Frage. Der Strom scheint einen Prozess im Gehirn anzuregen, der Gedächtniskonsolidierung nennt. Das bedeutet, jegliches neue Wissen und jegliche neue Fähigkeit wird gespeichert in Form von neuen Synapsen. Das kann man zum Beispiel messen, wenn wir jetzt sehr intensiv etwas lernen oder üben würden, dann würde man einen Zuwachs dieser Fasermassen tatsächlich messen können. Und diese Gleichstromstimulation scheint genau diesen Prozess zu unterstützen und anzuregen, dass er also während der Therapie läuft. Dadurch kann ich eben die gelernten Inhalte unmittelbar während der Therapie schon speichern und nicht erst nachts. Üblicherweise läuft diese Gedächtniskonsolidierung nachts ab. Deswegen ist an dieser Binsenweisheit, dass man lernen und dann schlafen soll, bevor man zur Prüfung geht, tatsächlich etwas dran.
Das klingt ein bisschen wie diese Trainingsmethode, bei der man im Fitnessstudio irgendwie auch so Elektroden draufkriegt und immer wieder Stromstöße kriegt und irgendwann werden dann die Oberarme größer. Ist das vergleichbar?
Ja, wenn man den Muskel, wenn wir in der Metapher bleiben, dass der Muskel vergleichbar ist mit dem Gehirn, ja. Also wir haben hier aber nicht ein triviales Tänzgerät, was dann die Impulse, die vom Gehirn an den Muskel gesendet werden, ersetzt, sondern wir haben hier einen sehr komplexe Situation, in der wir versuchen müssen, das Gehirn zu überreden. Das lässt sich schwerer überreden als so ein Muskel. Ich kann nicht einfach nur Gleichstrom applizieren und erwarten, ich werde in irgendeiner Form besser, sondern das Gehirn verarbeitet diesen Strom selber nochmal. Man findet zum Beispiel durchaus dann auch in ihrer Arbeit angeregte Nervenzellen unter der eigentlich hemmenden negativen Elektrode. Das heißt, das Gehirn muss relativ gut begleitet werden auf diesem Prozess und das macht man durch parallel stattfindende Aufgaben. Das heißt, ohne Aufgabe und nur Hirnstimulation verbessert in der Regel nicht die Fähigkeiten. Dazu muss man noch verschiedene andere Prozesse reflektieren. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Homöostase, erkläre ich gerne, was das ist. Das ist der Selbstschutz des Gehirns vor zu viel Umbau. Das heißt, wenn ich erst stimuliere und das Gehirn in seiner Arbeit anrege und anschließend eine Aufgabe durchführe, mag das Gehirn unter Umständen sagen, das war jetzt zu viel Lernerei, ich schütze mich selber und die Patientin, der Patient wird von dieser danach stattfindenden Aufgabe nicht profitieren. Das heißt, man muss sehr genau auch schauen, wann wende ich überhaupt diese Stimulation an und was mache ich parallel und was mache ich besser nicht.
Ein Bild probiere ich jetzt noch. Es ist ein bisschen wie Starthilfe für das Gehirn, oder?
Das ist eine schöne Metapher. Ich würde aber eher sagen wollen, na, es ist ein bisschen den Tank auffüllen, weil es ist kein Trägerprozess und anschließend läuft es weiter, sondern es ist eher so, ich lerne und speichere es schneller und besser ab.
Wie weit sind Sie jetzt mit dieser Forschung und was muss noch erforscht werden?
Wir haben auf methodisch sehr hochwertiger Ebene zeigen können, dass ein spezifisches Stimulationsprotokoll bei sehr umschriebenen sprachlichen Beeinträchtigungen wirken kann. Jetzt sind wir dabei, das für weniger umschriebene Sprachstörungen zu evaluieren. Das bedeutet, wenn wir mit dieser Studie, die im September 2019 angelaufen ist, durch sind, gäbe es eine erste Grundlage, um zu sagen, wir versuchen mal, das in größerem Umfang im klinischen Setting zu etablieren. Dass die Studie in Deutschland läuft, heißt aber nicht, dass wir nicht auch versuchen könnten, es dann hier in Österreich beispielsweise in der klinischen Versorgung zu etablieren. Was mir ein sehr großes Anliegen wäre, weil wir in Österreich doch eine starke logopädische Unterversorgung aus meiner Sicht haben. Und mit dieser Gleichstromsimulation möchte ich ja nicht meine Berufskolleginnen und Kollegen abschaffen, sondern ich möchte nur unterstützen, dass wir die Patientinnen und Patienten bestmöglich unterstützen können. Wenn wir das geschafft haben, bleibt aber noch ein relativ großer Bereich offen. Was ist mit den Patientinnen und Patienten mit Redeflussstörungen, also Stottern zum Beispiel? Kann man nicht auch hier überlegen, transrenale Gleichstromstimulation zur besseren Effektivität der Intervention zu verwenden? Was wäre, da berühren wir jetzt natürlich große ethische Fragestellungen, mit dem Einsatz bei Kindern und Sprachentwicklungsstörungen, die sich sehr schwer tun, die Sprache zu erlernen. Was ist mit allem, was mit allen Therapieverfahren, die ganz stark auf Regelwissen basieren, beispielsweise Berufssprecher, Berufssprecherinnen, die zeitgleich auch immer dran denken sollten, nicht nur an das, was sie sagen, sondern auch, wie sie es sagen. Auch hier könnte man überlegen, durch Gleichstromsimulation eher zu einem Transfer, also zu einer Stabilisierung im Alltag zu kommen. Das heißt, dieses Vehikel ist der Gleichstromsimulation ist sehr vielversprechend und bietet auf viele Jahre hinaus noch Möglichkeiten der Evaluierung und der Arbeit.
Um die ethische Frage noch weiter zu strapazieren, ist es dann nicht theoretisch auch bei jeder Form von Lernen denkbar, den Erfolg mit Gleichstromstimulation zu stärken?
In nordamerikanischen Ländern wird das tatsächlich schon teilweise durchgeführt oder angewendet. Auch hier muss ich ganz stark warnen, es ist nicht ganz trivial, Strom am Gehirn zu applizieren. In experimentellen Untersuchungen hat sich tatsächlich in allen möglichen Bereichen gezeigt, dass Aufmerksamkeit, das Gedächtnis tatsächlich positiv beeinflussbar ist. Auch das Militär ist natürlich schon längst drauf gekommen. Beispielsweise erkannten amerikanische Soldatinnen und Soldaten Gefahrensituationen unter Gleichstromstimulation besser als ohne. Vielleicht, weil sie sich besser fokussieren oder kontrollieren konnten. Das Problem hierbei ist aber, wie schon gesagt, dass die Gleichstromstimulation immer interagiert mit der parallel stattfindenden Aufgabe und dass man sehr genau schauen muss, wann stimuliert man, wie stimuliert man, was und womit. Unter Klärung dieser ganzen Fragestellung wäre natürlich ein Lernzuwachs beim Vokabellernen oder anderen Aufgaben denkbar. Ich habe aber bisher noch niemanden gefunden, der das ausprobiert hat und tatsächlich so fundiert betrachtet hat, dass ich tatsächlich es einschätzen würde, dass es einen Erfolg haben könnte.
Zu Ihrem Forschungsprojekt, also Gleichstrom im logopädischen Ansatz, bis wann wird es da Ergebnisse geben? Wie ist der Zeithorizont da?
Das ist eine gute Frage und wenn ich die schließend beantworten könnte, dann wäre ich sehr glücklich. Wir haben aktuell zwei laufende Projekte, eins von der Hannelore Kohl Stiftung gefördert. Da schauen wir, wie die Gleichstromsimulation bei Sprachbeeinträchtigungen nach Unfällen auch zu einer Verbesserung der Lernergebnisse führt. Hier haben wir große Schwierigkeiten, auf die entsprechende Fallzahl zu kommen, weil es Gott sei Dank immer weniger Unfälle gibt mit entsprechend dramatischen Folgen. Die andere große Studie, die jetzt im September 2019 angelaufen ist, ist relativ groß. Da brauchen wir ein paar Jahre, bis wir dann letztlich zu einer schlüssigen Auswertung kommen. Ansonsten steckt in der Logopädie wenig Geld. Geld braucht man für Forschung. Deswegen tun wir uns schwerer als Pharmafirmen, die zum einen entsprechendes Kapital haben, zum anderen aber auch entsprechende politische Rückendeckung, unsere ganzen Fragestellungen abzuarbeiten. Die Gleichstromsimulation ist ja nur eine Fragestellung der Logopädie. Es gibt andere, unter Umständen dringendere, und auch hier müssen wir schauen, dass wir diesen Fragestellungen nachgehen.
Welche dringenderen Fragestellungen wären das zum Beispiel?
Zum Beispiel der Bereich Schluckstörung, für den Logopädinnen und Logopäden auch verantwortlich zeichnen. Das sind nicht nur die eben angesprochenen Fütterstörungen bei Säuglingen, sondern auch eine der Haupttodesursachen im hohen Alter, die Lungenentzündung, die durch Schluckstörung verursacht werden. Hier können Logopädinnen und Logopäden tatsächlich Leben retten. Sie können Teilhabe sichern durch Teilhabe an dem sozialen Event Essen und können wahnsinnig viel zu Lebensqualität beitragen. Ich denke aber auch Kosten senken, wenn man überlegt, die Lungenentzündungen führen in vielen Fällen zu Krankenhauseinweisungen, zu Antibiotikagabe. Wenn wir hier durch eine stärkere Einbindung von Logopädinnen und Logopäden, zum Beispiel in die steiermärkischen Heime, in denen sie noch gar nicht vertreten sind, wenn wir das hinbekommen könnten, dann hätte das sehr viele positive gesellschaftliche Aspekte, nicht nur den finanziellen, sondern auch gesellschaftlich im Sinne einer gesünderen Heimbewohnerlandschaft.
Das heißt, so wie es in Kindergärten oder in Schulen schon ist, dass Logopäden durchaus auch ein Teil dieses Alltags dort sind, wäre es auch in den Heimen für viele von Vorteil, wenn Logopäden dort Teil sind.
Absolut. Nicht nur aufgrund des gerade beschriebenen Bereichs der Schluckstörung, sondern Logopädinnen und Logopäden können auch Sprachstörungen, die ja auch Teil der Symptomlandschaft Demenz sind, aufhalten durch verschiedene Übungen, die auch kognitiver Natur sind. Das heißt, es gibt Forschung, die in diesen ersten Stadien der Demenz durch Übungen tatsächlich den weiteren Verlauf der Demenz abflachen, verlangsamen oder sogar stoppen konnten. Das wäre eine Möglichkeit, wie Heime und vor allem ihre Bewohnerinnen und Bewohner wirklich in großem Maße profitieren könnten, wenn Logopädinnen und Logopäden dort vor Ort eingebunden wären.
Und dass das nicht passiert, bis jetzt liegt, nehme ich an, auch an der nicht so stark vorhandenen Lobby, oder?
Ja, da gibt es verschiedene Motive, die Steiermark zeichnet sich dadurch aus, dass es keine Kassenverträge gab zwischen Logopädie und den Sozialversicherungsträgern. Wir haben sehr viele freie berufliche Kolleginnen und Kollegen, die sehr viel arbeiten und trotzdem mehr oder weniger am Existenzminimum arbeiten. Da gibt es auch eine klare Aussage des Berufsverbandes zu. Das heißt, durch diese nicht bestehende Einbindung in Kassenverträge haben die Heime mehr oder weniger keine Möglichkeit, Logopädinnen und Logopäden anzufordern, sondern es bedarf der Compliance, also der Mitarbeit der Angehörigen. Und da muss man jetzt überspitzt formulieren, wer investiert in Oma Erna 80 Euro für eine Stunde Logopädie, wenn Oma Erna doch eh im Heim ist. Und ein bisschen Husten beim Essen ist doch normal, oder?
Das heißt, das wäre eigentlich auch ein Appell an uns alle.
Das ist eine Frage, die wir, glaube ich, gesamtgesellschaftlich diskutieren müssen. Generell, wie geht man mit Altern um? Ist Kasernieren in Heimen das Mittel der Wahl? Wie gehen wir mit den Pflegenden um, die am Limit arbeiten? Und glaube ich, jeder einzelne von den Pflegenden würde sich gerne mehr wieder menschlich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern beschäftigen, mehr auf sie eingehen. Das Know-how dafür ist da, aber die Rahmenbedingungen sind dafür nicht da. Und wenn selbst diese Grundbedürfnisse schon, diese Grundvoraussetzungen nicht stimmen, wie soll man dann noch anfangen, Logopädie dort in irgendeiner Weise zu verankern?
Da gibt es für uns alle noch einiges zu tun, das wir leider in diesen 40 Minuten nicht mehr klären können. Wir holen uns stattdessen jetzt kompakt alle Infos dazu, warum Forschung auf dem Gebiet der Logopädie uns allen echt was bringt.
Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Und wozu das alles?
Sprache ist eine der höchsten menschlichen Kulturleistungen, das hat Nietzsche schon festgehalten. Ich glaube, wenn wir uns hineinversetzen in die Situation, nicht mehr sprechen, hören oder schlucken zu können, dann begreifen wir alle auch, was der Wert der Logopädie ist. Jede Verbesserung bei kommunikativen, bei sprachlichen Beeinträchtigungen, bei Hör- oder Schluckbeeinträchtigungen bedeutet unmittelbar eine Zunahme der Lebensqualität und der Teilhabe. Und das vermag die Logopädie zu leisten.
Wir sind heute gemeinsam in die Welt der Logopädie eingetaucht, haben uns angesehen, wie Therapie für Menschen nach Schädel-Hirn-Traumata aussehen kann und wo die Forschung da steht. Einblicke in dieses spannende Feld haben wir von Robert Darko bekommen. Vielen Dank fürs Erklären.
Danke fürs hier sein dürfen.
Und danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Wir hören uns wieder bei der nächsten Episode. Bis dahin, werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.